Und Jesus, das ist die Wahrheit. Wir legen uns wirklich vertrauensvoll in deine Hände. Wir geben unser Leben in deine Hand. Egal, was kommen mag, egal, ob da innerlich so Wolken aufgezogen sind in unserem Leben, du bist da, deine Sonne scheint. Und egal, wie groß die Probleme sind, wir dürfen aus deiner Perspektive erleben, dass du alles in deiner Hand hältst und dass deine Sonne unser Herz, unser Leben, unseren Geist, unser Gemüt erwärmt, sodass wir fröhlich sein dürfen in dir, und zwar zu jeder Zeit. Danke, dass du jetzt hier bist, und ich möchte dich bitten, dass du dein Wort segnest, dass du zu uns sprechen kannst. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Ja, ich habe ja die letzten Male kann man nicht sagen, aber immer wenn ich alleine hier vorne stand und gepredigt habe, sagen wir es mal so, dann habe ich ja ein Thema der Royal Rangers aufgegriffen, was wir im Sommercamp hatten, nämlich Gideon, richtig. Und ich möchte kurz zusammenfassen, was ich bisher gesagt habe, weil das immer irgendwie auch wichtig ist für das, was dann kommt, damit wir das nicht vergessen. Und Wiederholung hilft ja auch. Ich weiß selber, manchmal weiß man mittags schon beim Mittagessen nicht mehr, was eigentlich in der Predigt vorkam. Wenn einen dann jemand fragt, dann muss man erstmal nachdenken. Manchmal gibt es aber auch Predigten, die berühren einen dermaßen, dass man sie nie vergisst. Und manches muss man auch mal öfter wiederholen. Wenn ihr die Predigten nochmal ganz hören wollt, ich mache sie jetzt sehr kurz, dann, die sind ja alle auf Spotify oder YouTube, könnt ihr das ja gerne machen. Genau. Ich habe am Anfang in meiner ersten Predigt darüber gesprochen, anhand dieser Gideon-Geschichte, dass Gott manchmal schwierige Zeiten und Nöte benutzt, um uns an sein Herz zu ziehen. Ja, wir klagen oft, wenn es schwierig wird, aber manchmal ist das wie so ein großer Schrei Gottes zu uns, dass wir doch endlich uns wieder an ihn wenden sollen. Das ist eine Art Wachrütteln. Er möchte uns schütteln, und manchmal geht das nicht anders als durch schwierige Zeiten. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Ganz ehrlich, wie oft oder wie intensiv sehnen wir uns denn nach Gemeinschaft mit ihm? Das singen wir zwar in manchen Lobpreisliedern, aber da haben wir ja keine andere Chance, das müssen wir ja so mitsingen, die sind halt nun mal so getextet. Aber inwieweit entspricht das wirklich unserem innersten Verlangen? Nichts anderes will ich, Jesus, als dich. Ich suche dich jeden Morgen. Also morgens schlafe ich immer gerne aus, muss ich dazu sagen. Ich bin nicht derjenige, der morgens früh aufsteht und als erstes die Bibel aufschlägt. Ich brauche erstmal einen Kaffee, um wach zu werden. Inwieweit sehen wir uns nach Gott? Und manchmal, glaube ich, kann Gott machen, was er will. Manchmal ist Gott nämlich nicht schwierig. Manchmal ist er freundlich und gütig und alles läuft super. Und wir fragen trotzdem ihn nach ihm. In Römer 2 steht: Oder verachtest du etwa seine große Güte, Nachsicht und Geduld? Begreifst du denn nicht, dass er dich mit seiner Güte zur Umkehr bringen will? Also egal, was Gott macht, er ist gut zu uns, dann fragen wir nicht nach ihm. Denn dann brauchen wir ihn ja nicht. Uns geht's ja gut. Es ist keine Notwendigkeit, zu Gott zu beten. Und wenn es dann schwierig wird, dann schimpfen wir auch rum und sagen: Gott, wie kannst du das zulassen? Und wenn ein Gott all das Unrecht zulässt, dann ist er kein Gott. Das ist natürlich ein blödes Argument, zu sagen, nur weil mir das nicht passt, was Gott tut, gibt es ihn nicht. Das ist definitiv kein Argument. Aber so sind wir manchmal und so sind viele Menschen. Und egal, was Gott macht. Aber im Fall von Israel war das eben so, dass es denen sehr, sehr schlecht ging. Über mehrere Jahre hinweg. Die wurden von den Midianitern immer wieder belagert. Die haben ihnen alles weggenommen an Ernte, was sie hatten. Und das war richtig schwierig für Israel, irgendwie noch durchzukommen. Das ging Jahr um Jahr um Jahr um Jahr um Jahr. Und irgendwann waren die so fertig, dass sie sich wieder an Gott erinnert haben. Da war genau das, was dann passiert ist. Manchmal nutzt Gott solche Gelegenheiten, um uns zu begegnen, um uns nahe zu kommen. Und es ist gut, wenn wir die vielen Hinweise entdecken, die Gott für uns in unserem Leben immer wieder vorbereitet hat, wo er sagt: Jetzt, ich bin da, ich warte auf dich. Und es gibt immer so viele Dinge, die wir komplett zur Seite schieben. Wir sind so beschäftigt, wir haben so viel zu tun. Ich spreche so ein bisschen aus meinem Leben, es mag bei euch anders sein. Nun denn, jetzt war Israel aufgewacht und Gott beruft Gideon und er nennt ihn: Du tapferer Held. Obwohl er überhaupt kein tapferer Held war. Sein ganzes Verhalten, seine ganze Art war alles andere als heldenhaft. Der hatte Schiss, der hatte die Hosen voll, in Anführungszeichen. Der hat sich versteckt, der hat ganz, ganz viel heimlich gemacht, damit die Midianiter ihn nicht entdecken, wie er da heimlich Korn gedroschen hat. Und Gott nennt ihn einen, oder der Engel nennt ihn einen tapferen Held. Warum? Weil der Herr mit ihm ist. Er sagt, Gott ist mit dir, du tapferer Held. Deswegen war Gideon ein tapferer Held. Nicht, weil er selber tapfer war, sondern weil Gott mit ihm war. Das wäre der zweite Punkt, der mir ganz besonders wichtig ist. Das gilt auch für uns. Wir dürfen Helden sein. Klingt jetzt ein bisschen komisch. Ja, es gibt auch ein Buch, das kenne ich auch, ein christliches Buch, Gott braucht keine Helden. Das hat eine andere Intention. Aber wir alle dürfen Helden sein. Nicht, weil wir heldenhaft sind. Nicht, weil wir alles gut können. Sondern, weil der Herr durch dich wirken möchte. Wenn du das zulässt, dann kann Gott durch dich Wunder tun. Allein das ist schon, könnte schon die Klappe runterfallen und wir haben wochenlang daran zu kämpfen oder daran zu knabbern, wie wir das dann umsetzen. Gott kann durch mich wirklich Wunder tun? Ich möchte ein Werkzeug in Gottes Hand sein. Aber bevor Gott dieses Werkzeug Gideon gebrauchen konnte, musste einiges geklärt werden. Da waren so ein paar falsche Glaubenssätze, so ein paar falsche Bekenntnisse, die Gideon in seinem Herzen mit sich herumgetragen hat. Es waren Lügen des Satans, ja, die er geglaubt hat. Ich bin klein, ich bin schwach, wir sind die kleinste Familie, der kleinste Stamm, wir können das nicht. Gott, du hast dir den Falschen ausgesucht, nicht ich. Es gibt viele Dinge, die auch uns in unserem Leben lähmen. Das sind wie Glaubenssätze, die andere über uns ausgesprochen haben, vielleicht auch ganz früh in unserer Kindheit, die wir irgendwie irgendwann geglaubt haben. Oder auch wie uns andere Menschen beurteilen. Das beeinflusst uns manchmal so stark, dass wir das verinnerlichen und auch uns dementsprechend verhalten und leben. So ein paar dieser Lügen, die man vielleicht auch in seiner Kindheit gehört hat. Ich wollte dich nicht als Kind. Du warst ein Unfall. Wir wollten eigentlich keine Kinder mehr. Jetzt bist du halt da. Das macht was mit einem. Oder du bist hässlich. Das ist für Menschen in der Pubertät extrem entscheidend. Und das kann ein ganzes Leben prägen. Du bist hässlich. Du bist dumm. Du kannst nichts. Du bringst es nie zu etwas. Du vergisst alles. Ich kann dich nicht gebrauchen. Das sind alles so Glaubenssätze, die wir manchmal in uns hertragen. Und als Christen haben wir es dann verstanden, die umzudrehen in besonders demütiges Verhalten. Gott, nicht ich. Ich bin doch der Kleinste von deinen. Ich bin der größte Sünder und dein. Und Gott, du darfst dich nicht gebrauchen. Das klingt manchmal demütig, ist aber oft eine Ausrede, dass wir nicht das tun wollen, wofür Gott uns eigentlich berufen hat. Und da haben wir Angst vor. Und wir müssen anfangen, diese Lügen mal zu entlarven. Erstmal zu entdecken, dass das Lügen sind. Und dann dem zu glauben, was Jesus oder was Gott oder was Gottes Wort über unser Leben sagt. Da heißt es nämlich, ich liebe dich. Ich habe dich oder ich habe dir mein Leben erlöst. Ich habe dir mein Leben geschenkt aus Liebe zu dir. Ich möchte dein Freund sein. Ich möchte alle deine Lasten tragen. Also gerade für Menschen, die in schwierigen Situationen sind und wo sie Gedanken immer so in so einem Kreisverkehr rumlaufen. Immer wieder, du kommst nicht weiter, du denkst immer nur rum und das macht dich fertig. Und Gott sagt, ich will es dir gerne abnehmen. Das ist, wenn man da drin steckt, richtig schwierig. Und das muss man ganz bewusst tun und vielleicht auch mehrmals immer wieder tun. Gott, ich gebe dir das jetzt. Ich mache mir so viele Sorgen. Aber Jesus sagt, werf deine Sorgen doch auf mich. Ich will für dich sorgen. Super, super Angebot eigentlich. Aber es fällt uns so schwer, das anzunehmen. Oder auch der Satz, ich will dir alle deine Schuld vergeben, damit du heilig und rein bist. Nicht, weil du dann perfekt bist, weil du dann keine Fehler mehr machst, sondern weil ich dir deine Schuld vergebe und weil du in meiner Vergebung lebst. Das ist nicht nur einmal so ein Punkt, der mal gewesen ist, sondern du lebst in dieser Vergebung und kannst mit fröhlichem Herzen, mit aufrechtem Kopf zu Gott kommen und sagen, danke Gott, dass du mich erlöst hast. Das ist das, was ich bin. Gott beruft seine Kinder und möchte sie als sein Werkzeug gebrauchen, aber dazu müssen sie erkennen, wer sie eigentlich sind. Wir müssen wissen, was unsere Identität ist. Und das ist in unserer Gesellschaft gerade ein Riesenproblem, weil keiner so richtig weiß, was er eigentlich ist. Ja, unsere Identität, wir haben zwar alle Freiheiten, die man sich noch vorstellen kann, aber wenn man alles sein kann und alles machen darf, so ungefähr, dann weiß man immer weniger, wer man eigentlich ist. Wir haben eine Identität in Jesus Christus bekommen. Und da will ich jetzt nicht drüber predigen, könnten wir aber lange drüber predigen, was das bedeutet. Wer bin ich in Christus? Das ist immer der Punkt. Wir haben gesungen, Jesus at the center of it all, auch in unserem Leben. Wer sind wir in Christus? Das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Sonst werden wir immer mutlos, zaghaft und ängstlich unterwegs sein, auch als Christen. Und das brauchen wir nicht zu sein. Das ist die eine Wahrheit. Gott liebt mich. Und da habe ich gesagt, es gibt noch eine andere Wahrheit, nämlich, dass da Sünde in unserem Leben ist. Bei Gideon waren es Götzen. Und zwar besonders bei der Familie von ihm selber, also im Haus von seinem Vater, beziehungsweise auf dem Gelände seines Vaters, standen Götzen. Und der Engel sagt, die müssen weg. Die musst du erstmal beseitigen. Bevor wir hier Israel befreien, müssen die Götzen weg, muss die Sünde weg. Und dabei geht es jetzt nicht darum, dass wir irgendwo irgendwelche Standbilder fremder Religionen jetzt hier in Deutschland umhauen und meinen, wir tun das für den Herrn und stiften einen Religionskrieg ab. Das ist überhaupt nicht gemeint, sondern es geht um unser Herz. Es geht darum, wer sitzt hier in unserem Herzen auf dem Thron? Oder haben wir da Götzen? Und ich weiß, der Begriff Götze erinnert uns oft an alttestamentliche Götterbilder oder auch irgendwelche archäologischen Funde, die wir heutzutage bewundern, weil es irgendwelche wahnsinnig tollen alten Kulturen sind. Aber Götze ist einfach alles das, was den ersten Platz in deinem Leben hat. Alles das, was dir wichtiger ist als Gott, ist ein Götze. Das können die besten Dinge sein. Können sogar sehr fromme Dinge sein. Aber wenn es dir wichtiger ist als Gott, dann ist es ein Götze. Und dann habe ich gesagt, muss die Sünde weg und du musst deine Prioritäten neu überdenken. Wir müssen unsere Prioritäten klären. Ich habe erzählt von jemandem, der sich tatsächlich meine Prioritätenliste aufgeschrieben hat, richtig schriftlich. Der hat sich lange darüber Gedanken gemacht, was ist mir eigentlich in meinem Leben wichtig. Und manchmal denkst du im ersten Augenblick, ist ja ganz einfach. Und dann haben wir es. Mach dir mal Gedanken darüber und dann sei auch ehrlich. Und überleg mal, ist das jetzt eine Wunschliste? Das soll so sein. Das kann man ja auch machen. So sollen meine Prioritäten sein. Oder dann mal so eine Ist-Liste machen. Was ist mir eigentlich wichtig? Womit verbringe ich am meisten Zeit? Worüber denke ich am meisten nach? Wofür gebe ich am meisten Geld aus? Und so. Und dann kann man mal. Es hinkt ein bisschen, weil das meiste Geld geben wir in Deutschland ja für die Miete aus. Deswegen kann man das nicht so eins zu eins vergleichen. Aber ich denke, ihr versteht schon, was ich meine. Von dem Geld, was wir so zur Verfügung haben. Ich kenne das noch, dann ist am Ende des Monats so wenig Geld übrig oder am Ende des Geldes so wenig Monat, also viel Monat noch da und dann sollst du irgendwas spenden und denkst du, nee Gott, das kann ich jetzt nicht machen, ich hab nicht genug, ich habe zu wenig, ich brauche das jetzt für mich, weil ich muss hier noch was kaufen, da noch was machen. Ich weiß nicht, was das für dich ist. Über Geld kann man auch reden, das ist ein starker Götze in unserem Leben. Die Götzen müssen weg, wir müssen Buße tun. Und das Letzte, was geschah, bevor Gideon sein Volk befreit hat oder Gott durch Gideon sein Volk befreit hat. Gideon wurde von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Und das ist etwas, was auch für uns ganz, ganz wichtig ist. Und da springe ich wieder ins Neue Testament. Apostelgeschichte 1, Abvers 4. Und einmal aß Jesus mit ihnen zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald, in ein paar Tagen, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und dann Vers 8. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also wir brauchen diese Kraftausrüstung mit dem Heiligen Geist, damit wir seine Zeugen sein können, damit wir ein Werkzeug in seiner Hand sein können, damit Gott uns gebrauchen kann. Das war der Inhalt der letzten beiden Predigten. Und das sind sozusagen die Vorbedingungen, die erfüllt werden mussten, damit Gideon sein Volk aus der Hand der Feinde befreien konnte. Also er ist nicht einfach losgelaufen und hat gesagt, yippie, wir können jetzt gewinnen, Gott ist mit uns. Sondern da waren so ein paar Dinge, die geklärt werden mussten. Und jetzt hat ja meine Predigt dieses Oberthema, du bist berufen. Und ich glaube, Gott hat auch einen Auftrag für dich, für jeden von euch, Aber renn nicht einfach los und sag, jo, dann machen wir mal so blinder Aktionismus, sondern diese Dinge, die ich gerade erzählt habe, sind extrem wichtig zu klären. Kläre deine Beziehung zu und mit Gott. Das ist immer wieder wichtig. Vertraue ihm ganz, gib ihm dein ganzes Leben, stell ihn an die erste Position in deinem Herzen. Finde heraus, immer wieder neu auch und entdecke, wer und was du in Jesus Christus bist, was deine Identität durch Jesus geworden ist. Du bist eben nicht klein und schwach, sondern du bist stark, weil Gott mit dir ist, weil Christus dich erlöst hat. Und lass dich oder sei offen für die Erfüllung, für diese Kraftausrüstung des Heiligen Geistes. Sehn dich danach, streck dich danach aus. So, und jetzt geht's endlich los. Das Thema, wo ihr dachtet, da werde ich schon bei der ersten Predigt drüber reden, über diesen Kampf. Das ist immer spannend, Actionfilme zu gucken, dann will man den Kampf sehen. Aber die Vorbedingungen, die waren extrem wichtig. Sonst geht der Kampf nämlich in die Hose. Also jetzt geht's los. Gideon versammelt jetzt endlich alle Stämme Israels und die ganzen Soldaten holt er sich zusammen und versucht, so viele Leute zu bekommen, wie er kriegen kann. Ich lasse zwei Ereignisse jetzt mal kurz aus. Die kennt ihr wahrscheinlich alle. Gideon ist sich noch ein bisschen unsicher und er versichert sich, ob das wirklich Gottes Auftrag für ihn sein könnte oder ob er da was falsch gehört hat. Ich meine, er hat eine Engelserscheinung und man sagt eigentlich, und man kann davon ausgehen, dass Gott selber in diesen Engel zu ihm gekommen ist. Aber Gott gewährt ihm diese Bitte und er bestätigt ihm noch zweimal, es ist richtig. So, das lasse ich jetzt mal weg, ist nicht ganz so entscheidend heute. So, jetzt weiß er wirklich, Gott hat mich berufen. Und dann lesen wir Folgendes. Am frühen Morgen brach Jerubbaal, also Gideon, mit seinem ganzen Heer auf. Ihr Lager errichteten sie bei der Harod-Quelle. Das Lager der Midianiter befand sich nördlich davon, in der Ebene am Hügel More. Aber Jahwe sagte zu Gideon, dein Heer ist zu groß. So kann ich euch den Sieg über die Midianiter nicht geben. Die Israeliten sollen sich nicht vor mir rühmen können und sagen, wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Lass uns daher im ganzen Lager ausrufen, jeder, der sich fürchtet und den Mut verloren hat, kehre umgehend zurück und wende sich vom Berg Gilead ab. Da machten 22.000 Mann kehrt und nur 10.000 blieben zurück. So, was bedeuten schon groß Zahlen, wenn man keinen Vergleich hat? Ja, der Vergleich ist wichtig. Also ich erkläre euch mal, wie viele Midianiter gab es denn, gegen die Gideon kämpfen sollte. Wir erfahren das später. Und zwar denkt man im ersten Augenblick, Gideon hatte 32.000 Soldaten. Ja, das ist doch schon, das ist schon was, oder? Das Problem ist, die Midianiter waren deutlich mehr. Augenblick, 135.000 Mann. Das ist also mehr als viermal so viel. Das erfordert schon eine Menge Gottvertrauen, wenn man gegen einen Feind kämpft, der mehr als viermal so stark ist als man selber. Und jetzt sagt Gott zu Gideon, du hast zu viele Leute. Dann würden wir doch sagen, das kann doch gar nicht sein, ich habe viel zu wenig. Ich weiß ja so schon nicht, wie das gehen soll. Und jetzt machst du es noch schwieriger. Wie soll das denn funktionieren? Aber Gottes Gedanken sind manchmal anders als unsere Gedanken. Und der Hintergrund ist halt der, dass Gott sagt, nee, jetzt könnt ihr die immer noch sagen, das haben wir durch unsere eigenen Fähigkeiten, durch unsere eigene Kraft oder durch unsere eigene Klugheit geschafft. Und Gott sagt, es sind zu viele. Jeder, der Angst hat, soll nach Hause gehen. Sag das mal einem Soldaten. Mach das mal in der Ukraine oder so. Jeder, der Angst hat, soll gehen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht im Heer. Das ist ja völlig verrückt. Und dann gehen tatsächlich zwei Drittel aller Leute nach Hause. Und es bleiben 10.000 übrig gegen 135.000. Das ist jetzt das 13-fache. Wie soll das denn jetzt funktionieren? Aber nochmal, Gottes Pläne und Gedanken sind manchmal ziemlich anders als unsere Pläne. Ich möchte das mal ein bisschen demonstrieren an einem Blatt Papier. Ich habe hier ein DIN A4 Blatt. Und die Aufgabe ist, schneide ein Loch in dieses Blatt Papier, damit ich da hindurchgehen kann. Ich sage, das ist nicht möglich. Wie soll das denn gehen? Besonders ich nicht. Also vielleicht irgendeins von ein kleines Kind. Da könnte man das noch schaffen, so ein kleiner Säugling vielleicht. Den würde ich da durchkriegen können. Aber ich doch nicht. Das ist unmöglich. Genau so dachte sich das auch Gideon. Und dann sagt Gott, das Blatt Papier ist zu groß. Lass uns das nochmal auf die Hälfte zusammenfalten. So, Jetzt hat es die richtige Größe, damit du da ein Loch reinschneiden kannst. Und dann kannst du da durchgehen. Man denkt, das geht nicht. Aber es funktioniert. Und während ich jetzt vor euren Augen hier einfach mal so ein bisschen rumschnibbel, möchte ich mal die Iris bitten, den nächsten Bibeltext vorzulesen. Der ist ja angeschlagen, kannst das Mikrofon nehmen. Dann kann ich hier ein bisschen schneiden und schnibbeln, denn ich möchte ja hier ein Loch reinschneiden, durch das ich locker durchpasse. Siehst du das? Ja, ich brauche leider hier die Ablage ein bisschen.
Doch Jahwe sagte zu Gideon. Dein Heer ist immer noch zu groß. Führe die Männer ans Wasser hinunter. Dort will ich sie für dich mustern. Ich werde dir ausdrücklich sagen, wer mit dir gehen soll und wer nicht. Gideon führte die Leute ans Wasser. Dann sagte Jahwe, alle, die das Wasser mit der Zunge ausschlürfen, wie ein Hund, stell auf die eine Seite und alle, die sich zum Trinken hinknien, auf die andere. 300 Männer schlürften das Wasser aus der hohlen Hand. Die anderen knieten sich zum Trinken hin. Da sagte Jahwe zu Gideon, durch die 300 Mann, die das Wasser geschlürft haben, will ich Israel retten und Midianiter in deine Hand geben. Die anderen sollen nach Hause gehen. Gideon entließ die Israeliten und behielt nur die 300 Männer bei sich. Diese übernahmen den Proviant und die Signalmanner von den anderen. Das geschah oberhalb der Ebene, in der sich das Lager der Midianiter befand.
Tjo, also nochmal weniger Menschen, nochmal eine kleinere Truppe, 300 jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr schon schnell gerechnet habt, wie viel das jetzt ist. Aber das ist, ich glaube, das 106-fache. Das 106-fache gegen diese Truppe sollte Gideon ankämpfen. Wie ist sowas möglich? Und manchmal dann stehen wir vor Problemen, die Gott ganz bewusst auch herbeiführt. Und wir sagen, das kann nicht funktionieren. Das ist genauso wie mit diesem Blatt. Aber ich habe jetzt vor eurer Hand dieses Blatt Papier aufgeschnitten und plötzlich kann ich auch mit meinem dicken Bauch durch dieses Blatt Papier durchgehen. Jetzt sagt ihr natürlich, oh, war ein Trick, ganz einfach. Ja, aber vorher steht man davor und denkt sich, wie soll das funktionieren? Und ich glaube, das gibt es oft in unserem Leben, dass wir denken, das funktioniert nicht. Unser Altpräses hat mal gesagt, wenn deine Vision machbar ist, menschlich machbar ist, dann ist sie zu klein. Gottes Visionen sind größer als das, was wir können. Die übersteigen das, was wir können. Denn dann sind wir gezwungen, Gott zu vertrauen. Weil ziemlich klar ist, Gott, ich kann das nicht. Das schaffe ich nicht. Ich muss dir vertrauen. Und wir denken manchmal sehr in diesen menschlichen Kategorien, in allem, was die Gemeinde betrifft, was unser persönliches Leben betrifft, was unsere Berufung, unsere Vision für unser Leben betrifft. Wir denken immer, was wir tun können, und das sind so machbare Kategorien. Und wenn wir das machen, dann haben wir eigentlich immer zu wenig Geld. Das reicht nicht. Wir haben als Gemeinde immer zu wenig Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter, die wir haben, die sind zu wenig ausgebildet, die sind zu wenig talentiert. Uns fehlen Leute, die das machen, jenes machen. Das klappt nicht. Oder das Umfeld ist immer schwierig. Ja, Viersen ist ganz besonders dunkel. Das ist ein ganz besonderes, hartes Feld. Die Menschen wollen das Evangelium nicht hören. Das ist immer so. Und immer wenn wir in menschlichen Kategorien denken, dann haben wir immer zu wenig. Und wir sind immer so ein bisschen am Jammern oder wir machen dann so ein paar Dinge, die wir uns noch ausrechnen können, die wir finanzieren können. Und wir bleiben ständig weit hinter dem zurück, was Gott eigentlich tun will. Ich glaube, das ist ein Problem, speziell in unserer westlichen Welt, speziell auch in unseren Gemeinden, vielleicht auch in Deutschland, bei vielen Gemeinden, vielleicht auch bei uns, dass wir Gott nichts zutrauen. Dass wir immer noch in unseren Kategorien denken. Und nicht verstehen, dass Gottes Pläne, Gottes Möglichkeiten viel, viel größer sind als unsere Fähigkeiten, als unsere Finanzen oder auch als das, was wir an Mitarbeitern haben. Denn dann, wenn wir das erkannt haben, dass Gottes Vision größer ist, dann haben wir nur eine Möglichkeit. Wir müssen Gott vertrauen und wir müssen ihm gehorsam sein. Das gehört jetzt auch dazu. Gideon musste gehorsam sein. Er musste gehen. Er musste sagen, Gott, ich habe keine Ahnung, wie wir mit 300 Leuten jetzt diesen Kampf noch gewinnen sollen. Wie soll das denn funktionieren? Aber es steht jetzt nichts mehr darin, dass er gezweifelt hat, dass er rumgejammert hat oder sich beschwert hat, sondern er war Gott gehorsam. Und ich glaube, das ist auch das, was für uns als Gemeinde wichtig ist. Das kannst du natürlich auf dein Leben übertragen. Ich möchte das mal für uns als Gemeinde nehmen. Was siehst du, wenn du das Ehehaus Viersen siehst?
Eine Gemeinde.
Ein Haufen, kleinen Haufen von Leuten, die meisten schon im Rentenalter. Was machen wir schon her, oder? Also in den Maßstäben dieser Welt haben wir nicht besonders viel Einfluss, oder? Was sollen wir denn in Viersen groß bewegen hier? Guck dich doch mal um hier, oder? Kann uns doch ermutigen, oder? Wir sind ja, wenn wir jetzt ganz viele junge Familien hätten und Macher hätten und vielleicht ein paar Millionäre hier, die uns finanziell mal richtig unterstützen könnten, dann. Aber wir, was sollen wir denn ausrichten hier in dieser Stadt? 300 gegen 132.000 oder in unserem Fall 30 gegen 80.000. Das wäre übrigens das 2666,6-fache. Hier in Viersen. Das ist dann noch unmöglicher. Wie soll das denn gehen? Oder bist du bereit, Gott alles zuzutrauen und im Gehorsam das zu tun, was er sagt? Gott lässt Gideon nicht im Dunkeln, was er tun will. Und das ist so ein Prinzip, was ich immer wieder bei Gott entdecke. Wenn Gott besondere Dinge tut oder besondere Dinge passieren, bereitet er uns immer vor. Wir merken das nicht immer. Aber selbst bei schlimmen Angelegenheiten oder Dingen, die wie aus dem Nichts passiert sind, mit denen wir eigentlich nicht gerechnet haben, wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, doch, Gott hat das schon vorbereitet. Gott hat da schon was in Gang gebracht. Und jetzt bereitet Gott Gideon vor. Jetzt lesen wir mal, was da steht in Richter 7, 9 bis 15. In der Nacht sagte Jahwe zu Gideon, greif das Lager da unten an, ich gebe es in deine Hand. Wenn du aber Angst hast, schleich dich vorher mit deinem Burschen Pura hinunter und hör dir an, was sie miteinander reden. Das wird dir Mut machen, sie anzugreifen. Da schlich sich Gideon mit seinen Burschen bis an den äußersten Rand der 50er Einheiten im Lager heran. Die Midianiter, die Amalekiter und die Nomaden aus dem Osten waren wie Heuschrecken in die Talebene eingefallen. Ihre Kamele waren zahllos wie der Sand am Meeresstrand. Also das ist nochmal wieder entmutigend. Wie soll ich denn gegen die ankämpfen können? Und jetzt, als Gideon sich angeschlichen hatte, erzählte gerade einer seinem Kameraden einen Traum. Hör zu, sagte er, ich habe geträumt, dass ein Laib Gerstenbrot sich in unser Lager herunterwälzte und das Zelt umriss, sodass alles durcheinander flog und zu Boden stürzte. Sein Kamerad erwiderte, das kann nur eins bedeuten. Das Schwert von Gideon ben Joasch aus Israel. Gott hat die Midianiter und das ganze Lager in seine Hand gegeben. Als Gideon den Traum und seine Deutung hörte, warf er sich nieder und betete Gott an. Interessante Reaktion, oder? Dann kehrte er ins Lager Israels zurück und rief, steht auf, Jahwe hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Gott hatte einen Geist der Furcht und der Panik, der Angst unter diesem Lager der Midianiter verbreitet. Das ist eigentlich nicht logisch, oder? Das ist logisch nicht zu erklären. Die Midianiter haben Israel seit 7 Jahren permanent ausgerottet Dinge weggeholt, Getreide weggeholt. Die waren immer überlegen und sie sind ja jetzt auch noch überlegen, wie Heuschrecken heißt es da. Und da war so ein kleiner Haufen. Ich weiß nicht, ob die Leute wussten, dass Gideon nur 300 Leute hatte, wahrscheinlich nicht, aber sie wussten, die Israeliten sind viel, viel weniger und die haben Angst. Also es ist nicht logisch, dass die Midianiter jetzt plötzlich Angst kriegen, aber sie kriegen Angst, sie kriegen Panik. Das ist Gottes übernatürliches Wirken am Vorabend des eigentlichen Kampfes. Das heißt, der Kampf kommt ja noch, aber Gott hat schon was vorbereitet. Und das dürfen wir auch mal wieder wissen, wenn wir in Herausforderungen stehen, wenn schwierige Situationen sind und wenn wir dann loslegen und arbeiten und kämpfen, Gott hat das schon längst vorbereitet. Gott hat da schon was gemacht. Gott hat alles in seiner Hand. Wir lesen im Epheserbrief, dass wir die Dinge tun sollen, die Gott schon längst vorbereitet hat für uns. Wir müssen nicht mehr irgendwas komplett neu erfinden und uns Gedanken machen, ja, was mache ich jetzt hier, was mache ich da? Gott hat das schon vorbereitet. Und wir sollen jetzt, heißt es, in den Werken wandeln, also handeln, die Gott vorbereitet hat. Das sollen wir schon tun. Das heißt, Gott bereitet Dinge im geistlichen Bereich vor. Alles ist von Gott geplant. Und wenn wir ihm gehorsam sind, dann werden Dinge wahr, die Gott vorhergesagt hat. Dann werden Gottes Visionen klar. Das ist so, als wenn wir mit Gottes Hilfe zur richtigen Zeit das Richtige tun. Das ist ja oft dieser Schlüsselmoment. Du machst und es passiert nichts. Und dann kommt ein anderer, es ist einfach ein anderer Zeitpunkt, eine andere Situation und plötzlich klappt das Ding. Und so ist Gott. Gott bereitet Dinge vor, damit seine Pläne auch in Erfüllung gehen. Und jetzt ist es so, Gideon hat jetzt wirklich Mut gefasst, er hat verstanden, okay, Gott hat hier was Psychologisches, was Geistliches schon vorbereitet. Ich kann ihm wirklich vertrauen. Und jetzt teilt er seine 300 Leute in nochmal 300er-Gruppen ein und verteilt sie um das Lager herum. Und alles, was er ihnen gibt, sind ein Widderhorn, ein Tonkrug und eine Fackel. Das sind doch mal Waffen, oder? Da kann man doch mit arbeiten, ne? Habe ich mir schon mal gedacht, was ist das für ein Werkzeug? Was ist das für Waffenausrüstung? Ein Widderhorn, also so ein Signalhorn, einen Tonkrug und eine Fackel. Wirklich seltsame Waffen. Und dann lesen wir, da bliesen die Leute Gideons in die Widderhörner und zerschmetterten, es war übrigens nachts, und zerschmetterten die mitgebrachten Krüge. Daraufhin bliesen alle drei Gruppen in die Widderhörner, zerschmissen die Krüge und griffen mit der linken Hand nach den Fackeln. Mit der rechten Hand hielten sie die Widderhörner, bliesen hinein und riefen abwechselnd ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Sie blieben dabei um das Lager herum stehen. Was sind das denn für Soldaten? Jeder an seinem Platz. Da liefen alle im Lager der Midianiter durcheinander, schrien laut und ergriffen die Flucht. Als nämlich die 300 Mann die Widderhörner bliesen, sorgte der Herr selbst für den Sieg. Er richtete das Schwert des einen gegen den anderen. So war es im ganzen Lager. Das war also der Kampf. Die Israeliten standen nur da und haben Krach gemacht. Das war alles. Und haben sowas gerufen. Hatten eine Fackel in der Hand. Toll. Und dann blieben die da stehen. Passierte gar nichts. Und Gott hatte alles vorbereitet. Die fingen an, die hatten so eine Panik in dem Lager, dass die anfingen, sich gegenseitig umzubringen. Die haben Freund und Feind nicht mehr unterscheiden können. Haben jeden umgebracht, der ihnen irgendwie in die Quere kam, und dann sind sie abgehauen. Und dann hat Gideon sie verfolgt. Und dann kam Arbeit. Aber der Kampf war ja eigentlich schon vorbei. Es war ja eigentlich schon klar, wer gewonnen hat. Die Feinde waren auf der Flucht. Und jetzt ist Gideon ihnen hinterhergelaufen. Jetzt kamen auch die ganzen anderen Soldaten von Israel wieder dazu. Ja, jetzt wurde es wieder eine große Truppe und das war auch richtig anstrengend. Also wenn man das weiterliest, dann sieht man, dass die erschöpft waren und Wasser brauchten und Brot brauchten und nicht gekriegt haben und so. Also jetzt mussten sie nochmal richtig was tun. Sie waren nicht untätig, aber den eigentlichen Kampf, den hat Gott gekämpft. Haben sie gar nicht selber gemacht. Wir singen manchmal so ein Lobpreislied, da heißt es, er kämpft unsere Kämpfe. Gott kämpft eigentlich. Das Wesentliche tut Gott. Er beteiligt uns. Wir sind dabei. Wir dürfen mitmachen, sozusagen. Und manchmal brauchen wir ganz viel Mut und Gottvertrauen und Gehorsam, das zu tun, was Gott möchte. Aber den eigentlichen Kampf kämpft Gott. Beziehungsweise er hat ihn dann schon gekämpft. Wenn wir dann anfangen zu arbeiten und zu tun, ist das Wesentliche schon passiert. Gott hat das schon gemacht. Jetzt gibt es wieder manche schlaue Leute, genau wie hier mit diesem Beispiel hier von diesen Papier, da sagt ja jetzt jeder, ja, war ja ein Trick. Das hast du ja so nicht gesagt. Ja? Und bei Gideon könnte man das genauso sagen. Ja, das war ja psychologische Kampfführung. Das war ja ganz gewieft. So, ne? Die sind total in Panik geraten, die haben nur Lichter gesehen, die wussten ja nicht, dass es nur 300 Leute waren, das klang wie Tausende. Ja und? Das ist unser Problem, was wir manchmal haben. Hinterher, wenn wir dann verstehen, wie Gott gehandelt hat, dann sagen wir oft, ach, das war ja gar kein Wunder. Ist ja nichts Besonderes. Kann ich auch. Hinterher. Da wissen wir immer mehr. Und deswegen hat Gott gesagt, meine Visionen müssen viel, viel größer sein als eure, damit wenigstens deutlich wird, auch bei euch deutlich wird, das habe ich gemacht, nicht ihr. Wir neigen immer wieder dazu, Dinge wegzudiskutieren oder rational wegzudenken, weil wir denken, naja gut, kann ich ja irgendwie erklären. Es gibt ganz viele Leute, die versuchen, die Wunder der Bibel zu erklären. Und dann gibt es die einen, die sagen, boah, ist ja Hammer, das ist ja alles wahr, was in der Bibel steht. Und die anderen, die sagen, oh, sind ja gar keine Wunder, kann man ja irgendwie erklären. Und die werten das dadurch ab. Und das ist ein bisschen unser Hang. Wenn wir dann verstehen, wie Gott gehandelt hat, dann machen wir das Ganze klein und sagen, war ja nichts Besonderes. Und wir geben ihm nicht die Ehre. Gideon hat schon, als er diesen Traum gehört hat, hat er schon angefangen, Gott anzubeten und gesagt, Gott, das ist dein Werk, du machst das. Und das ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wir bei all dem, was wir tun, Gott die Ehre geben. So schnell, und das gebe ich auch zu in meinem Leben, denkt man, boah, das habe ich echt gut gemacht hier. Ich reiß das Ganze hier. Ja, also da habe ich eine richtig coole Predigt gehalten. Also da müssen sich die Leute jetzt scharenweise bekehren. Und wenn sie nicht wollen, haben sie selber Schuld. Aber ich war richtig cool. Oder wenn irgendwas gut klappt. Oder ich weiß noch, als unsere Ranger-Gruppe in Krefeld jahrelang immer nur gewachsen ist. Also ich kannte das nicht, dass mal weniger kam. Ich kannte nur, ich muss wieder eine Gruppe aufmachen. Ich muss wieder ein Zelt kaufen. Ich muss wieder neue Leiter finden, weil ich nicht weiß, wohin mit den ganzen Kindern. Und irgendwann denkst du, boah, ich bin schon ein cooler Leiter, oder? Ich mache das schon alles richtig. Und du fängst an, die Ehre dir selbst zu geben und verstehst nicht, dass es doch eigentlich Jesus ist, der das schenkt, der das macht, dass Gott dahinter steht. Wir wollen Gott gehorsam sein und ihm die Ehre geben. Ich fasse nochmal so diese drei Predigten jetzt mal zusammen, damit wir verstehen, was da unterm Strich eigentlich bei rumkommen soll. Gideon bekommt von Gott einen klaren Auftrag, sein Volk zu befreien. Obwohl er schwach war. Und selbst diese Stärke, die er noch hatte, diese paar Soldaten, die er hatte, macht Gott noch schwächer. Also er nimmt schwache Leute und macht dann sozusagen die Umstände noch schwieriger, noch kleiner, damit er nachher verherrlicht wird. Unsere Gemeinde ist nicht groß. Aber Gott kann durch uns viel tun. Hier in Viersen. Und unser Auftrag ist, Menschen zu Jüngern zu machen, Menschen von Jesus zu erzählen, ihnen das alles zu erklären, sie zu begleiten und dabei zu sein. Und das ist eine übermächtige Aufgabe in dieser Stadt. Wenn wir überlegen, dass die meisten Menschen eigentlich gegen dieses christliche Gedankengut sind. Also wir leben nicht unbedingt in einem christlichen Land, vielleicht noch ein Land, wo wir eine gewisse christliche Geschichte haben oder wo Menschen aus Tradition noch christliche Werte vertreten, aber auch das geht zurück. Und da, wo wir überzeugt sind, dass das Wort Gottes, dass die Bibel Gottes Wort ist, wo wir das leben wollen, wo wir das weitergeben wollen, da haben wir den Mainstream oder das allgemeine Denken eher gegen uns. Und wir fühlen uns schwach und wir fühlen uns in der Unterzahl. Und wir sollen jetzt zu Jüngern machen, indem wir Salz und Licht sind. Salz ist im Verhältnis immer weniger als das Essen, das es salzt. Und selbst wenn man Salz zum Konservieren nimmt, ist das im Verhältnis zu dem, was man konserviert, immer in der Unterzahl. Salz ist immer weniger als das Eigentliche. Das heißt, wenn wir Salz in dieser Welt sind, bedeutet das automatisch, wir sind in der Unterzahl. Das ist eine Eigenschaft auch von Salz. Und selbst wenn es eine Erweckung in Viersen gibt, was ich glaube, das kann Gott machen. Selbst wenn sich Tausende hier in Viersen zu Gott bekehren, und auch das ist bei Gott möglich, auch in Deutschland, sind wir immer noch in der Unterzahl. Das ist nicht die Mehrheit. Wir sollen Licht sein. Und das ergibt eigentlich nur dann einen Sinn, wenn es rundherum dunkel ist. Eine Kerze anzuzünden bei strahlendem Sonnenschein macht nicht so viel Sinn. Ja, heute Morgen bei unserem Geburtstagstisch, ja, es war draußen kalt und nass und regnerisch und düster, dann macht man gerne eine Kerze an. Weihnachten zünden wir Kerzen an. Aber im Hochsommer, wenn wir draußen im Garten sitzen und uns läuft der Schweiß runter, wer zündet da bitte eine Kerze an? Das macht kein Mensch. Kerzen machen Sinn, wenn es rundherum dunkel ist. Aber je dunkler es ist, umso besser kannst du die Kerze sehen. Ich habe das Experiment mal bei den Rangern gemacht. Ich habe eine Kerze genommen und bin dann auf unser Ranger-Gelände gegangen. Es war stockdunkel. Und ich bin immer weiter weggegangen vom Lagerfeuerplatz und habe gefragt, wie lange seht ihr die Kerzen noch? Die haben die ziemlich weit gesehen. War ein kleines Licht. Es war alles dunkel. Aber das Licht hat man lange und weit gesehen. Und dieses Licht hat die Eigenschaft, es kann andere Lichter anzünden, es kann andere Kerzen anzünden. Und da stelle ich mir vor, so ein großer Platz, wo ganz viele angezündete Kerzen sind. Und trotzdem wird es rundherum dunkel sein. Und das darf uns oder soll uns nicht entmutigen. Wir brauchen nicht entmutigt zu sein. Christen sind immer in der Unterzahl. Wir sind Salz und wir sollen Licht in der Dunkelheit sein. Und diese Welt ist dunkel und sie wird es so lange bleiben, bis Jesus Christus wiederkommt und dem Ganzen ein Ende bereitet. Aber solange sind Christen in der Unterzahl. Trotzdem dürfen wir mutig unseren Auftrag leben. Und das tun, was Jesus sagt, in ihm vertrauen, weil Gott mit uns ist. Nicht, weil wir das so gut können. Nicht, weil wir Fähigkeiten haben. Nicht, weil wir reich sind. Nicht, weil wir begabt sind. Nicht, weil wir Erfahrung haben. Gott nutzt das alles. Aber das Eigentliche, was entscheidend ist, dass Menschen in ihrem Herzen verändert werden, das können wir nicht machen. Das macht Gott. Er kämpft unsere Kämpfe. Wir müssen Gott nur gehorsam sein und unseren Auftrag leben.